Heute zu Gast Dr. Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne und ich, Christian Henrize, Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Heute in der Dental Late Night Show Nummer 5. Wem gehört der Patient? Heute bin ich der Host, der die Thesen aufstellt. Ich spreche zunächst über die grundlegende Darstellung von Porter's Five Forces. Das ist so ein betriebswirtschaftliches Modell, das die Einflussfaktoren auf den Unternehmer zeigt, in dem Fall den Zahnarzt. Dann sprechen wir über die Erweiterung der Nutzenfunktion des Patienten, wo früher nur die Heilung da war, die Heilung und das zu monetarisieren. Da stehen jetzt die Datennutzung als zweiter Punkt neben der Heilung und was das alles bedeutet. Und der dritte Punkt ist die Erweiterung der vertikalen Wertschöpfungskette. Gemäß dem Model Destroy the Middleman und Own the Channel. Hier gibt es sehr viel Bewegung im Markt, dass die Filetstückchen der Behandlung versucht werden, direkt zu machen an dem Zahnarzt vorbei. Wir sprechen darüber, was für Möglichkeiten es da gibt, sich davor zu schützen, was es eigentlich bedeutet, wie eigentlich das Behandlungsspektrum insgesamt ist. Und ich glaube, diese 60 Minuten sind sehr spannend geworden und ich freue mich wie immer über sehr viel Feedback dazu. Ich würde auch gerne mit Ihnen, mit euch weiter diskutieren, auch gerne andere Perspektiven hören, mich auch gerne mit anderen Argumenten beschäftigen, warum es eigentlich alles gut ist, wie es ist, was man noch machen kann, wie man sich als Zahnärztin und Zahnarzt noch besser positionieren kann. Jeder wird dafür sich so ein bisschen den Weg gefunden haben. Wie immer, ich bin Suchender, wir sind Suchende nach den richtigen Dingen, nach einem guten Mindset und sind da auch guter Dinge, dass wir das alles gemeinsam super hinbekommen. Aber jetzt erstmal auf in die super spannende Folge Wem gehört der Patient mit Dr. Stefan Helker und mir. Stefan, herzlich willkommen. Moin Moin.
Christian, danke. Wie geht's dir bei dem geilen Wetter, bei diesem schönen, kalten 39 Grad?
Ja, ich sagte, sind bei euch 39 Grad?
39 Grad. Heute in Herne 39 Grad. Ich weiß nicht, die Messstationen haben noch keine offiziellen Werte, aber Ruhrgebiet ist ganz weit vorne auf jeden Fall in Deutschland.
Also wir haben hier so 29 Grad, aber das ist für uns schon kurz vor Körperaufgabe. Man konnte sich aber auch schön heute die Ostsee, die war angenehm warm, keine Quallen drin und das konnte man natürlich dann auch schon mal ausnutzen. Also so kann man es genießen, die Tage, ne?
Perfekt, ja, ich bin immer sehr froh an solchen Tagen, dass wir eine Klimaanlage bei uns in der Praxis haben, komplett voll durchklimatisiert. Das heißt, an den Tagen kommen die Patienten besonders gerne zu uns und bleiben auch gerne länger und sind auch nicht böse, wenn sie warten müssen. Also von daher alles gut.
Jetzt müsst ihr nur noch den Weg vom Parkplatz in die Praxis, den müsst ihr irgendwie noch klimatisiert überbrücken. Als ich seinerzeit in den USA gelebt habe, in Atlanta, war das immer so heiß, aber um Weihnachten waren schon immer so 30 Grad. Da gab es immer so, wie gesagt, man nannte das immer Bermuda-Dreieck. Man hat es immer probiert, aus der klimatisierten Wohnung schnell ins klimatisierte Auto laufen, zur Arbeit fahren, schnell vom klimatisierten Auto vom Autohaus in das klimatisierte Büro. Das heißt, man hat eigentlich immer nur versucht, diesen kurzen Weg aus der Klimazone in die nächste Klimazone zu überbrücken.
Und dabei nicht zu schwitzen, ne? Das kennen wir ja nur von so Sturzregengüssen. Das ist das Gleiche, ne? Da versucht man nicht nass zu werden. Und bei euch hat man versucht, dann nicht nass zu werden, aber von innen, ne? Also wir versuchen immer von außen nicht nass zu werden und ihr wolltet, dass die Poren dann trocken bleiben.
Ja, ich meine, irre genug ist es ja. Heute habe ich auf Twitter gelesen, dass die in Dubai am Strand Klimaanlagen aufstellen, damit die Leute da nicht völlig zergehen. Also so richtig nachhaltig sind die Gedanken ja nicht, ne? Das muss man ja schon mal ganz ehrlich sagen, dass da jetzt eigentlich nicht mehr viel Geist bei ist. Aber wie gesagt, was soll man machen? Ich meine, ihr mit 39 Grad, wir mit 29. Die Bodentemperatur in Algerien sind knapp 60 Grad, da wächst gar nichts mehr. Und in anderen Ländern sieht es noch sehr, sehr viel schlechter aus. Also da, glaube ich, können wir eigentlich noch sehr, sehr glücklich sein, dass wir das nur an Stoß- oder Zustoßzeiten haben. Stefan, unser heutiges Thema.
Ja, Christian, du bist heute Host. Erzähl, worüber sprechen wir heute?
Wir versuchen, eine Frage zu beantworten. Und zwar, wem gehört der Patient? Das ist unsere fünfte Dental Late Night Show, die fünfte schon, Stefan. Nach ein paar technischen Schwierigkeiten haben wir es jetzt fünfmal live geschafft.
Mini-Jubiläum schon.
Mini, ja, so mini. Ja. Ne? Und das nächste Mal haben wir schon eine ganz besondere Episode. Da sind wir zwar nicht ganz live, weil wir da in New York sind und dann tolle Interviews führen und dann noch ein paar Themen rannehmen. Aber trotzdem sind wir, ich habe es mir aufgeschrieben, am Dienstag, den 30.08. Aber da nicht live, weil wir das mit dem Stream wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen würden. Aber wir werden es aufnehmen und dann versuchen, schnell hochzuladen, Das heißt, da ist ein bisschen Delay drinne, aber sehr, sehr kurz nach der Aufnahme.
Also da wird es natürlich auch andere Inhalte geben, da wird es nicht nur die Dental Late Night Show geben, sondern da wird es sicherlich noch das eine oder andere auch live auf Instagram und auf YouTube geben, auf unserem eigenen Kanal. Also wir werden in dieser Woche viel Spaß haben, aber wir werden auch viel Produktivität machen und viel Wert für die Community machen. Weil wo kann man das besser als in einer der geilsten Städte der Welt, in New York, wo das Leben pulsiert, wo die Energie hoch ist? Das ist doch genau das Richtige für uns, ne?
Ja, wir werden wahnsinnig spannende Leute treffen, ne? Wir haben ja jetzt so ein bisschen vorher drüber gesprochen, wenn wir da treffen. Also, boah, ich freue mich da wahnsinnig drauf, mit denen mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Und das bringt ja für uns auch wahnsinnig viel, für uns beide. Und es bringt ja auch für unsere Community sehr viel. Und deswegen wollten wir den Titel für die nächste Folge, wollen wir so ein bisschen, ja, Inspiration über den Tellerrand blicken, weil wir glauben, dass wir selber sehr viel lernen werden. Und da können wir vielleicht das eine oder andere, ja, kann man sich mal ein bisschen anpieksen lassen. Vielleicht, wie machen die das wie ist die dentale Ausbildung in Brasilien vielleicht? Oder was für Themen wir da alle zu packen haben. Es wird eine kleine Überraschung sein. Ihr könnt euch sicher sein, dass es spannend wird. Naja, also auf jeden Fall, das ist der nächste Termin, 30.08.22. Und in der Woche haben wir noch ein bisschen was mehr vor. Wir haben ja noch Vorträge in der Woche und so weiter und so fort. Aber dazu später mehr. Heute geht es um, wem gehört der Patient? Und ich glaube, wir sind in einem Markt, der relativ unflexibel in der Nachfrage reagiert. Das heißt, egal was für Krisen wir haben, ob wir eine Rezession haben, ob es den Menschen per se sehr gut geht, sehr schlecht geht, ob es inflationäre Tendenzen gibt, ob Gas möglicherweise abgestellt wird oder nicht, was wir sehen ist, dass die Traktion beim Zahnarzt, das heißt die Zahnarztbesuche eigentlich fast unbeweglich stabil bleibt, ja? Und das eigentlich über alle Krisen hindurch. Das nennt man
Wobei
eine.
eigentlich der Markt nach oben geht aufgrund des Wachstums des zweiten Gesundheitsmarktes. Ne? Das war ja unser Thema, was wir schon mal bearbeitet haben. Also die Branche wächst, aber sie wächst halt nicht so zyklisch, sondern sie wächst eigentlich antizyklisch. Ne?
Ja, das heißt, wir sind auf einem hohen Niveau steigend mit nur minimalsten Schwankungen sind wir stabil. Und das nennt man ja unflexible oder auch unelastische Nachfragekurve. Das heißt, es ist immer gleich. Uns kann nicht viel passieren. Und dann haben wir beide uns ja Gedanken gemacht, haben wir gesagt, okay, pass mal auf, du hast doch davon gehört und was gibt's denn da noch? Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, was ist eigentlich mit dem Patienten? Wem gehört der Patient? Da hört man mal von Google, die investieren ja sehr viel in Health Tech. Google hat ja eine eigene Lab, wo sie da über die Google-Mutter das Alphabet und darunter haben sie sehr, sehr viele Investments in dem Bereich getätigt. Aber was sie auch machen und was unter Jens Spahn noch zugelassen wurde, ist, dass die auch schon so kleine Intermediate-Produkte bauen und bereitstellen, die in der Kommunikation, in der Arztpraxis und so weiter eingesetzt werden können. Ne? Das gab es einen großen Aufschrei. Warum macht die Bundesregierung mit einem Unternehmen, was hier nicht versteuert oder wo wir auch gar nicht wissen, wo die Daten landen, warum macht sie damit Geschäfte? Das bringt aber zu der Frage, weil das ja nur so ein bisschen ein Funken von vielen ist, wem gehört eigentlich der Patient und warum interessieren sich eigentlich alle für die Patienten, ne, und die Patientendaten? Was macht es so attraktiv? Und da haben wir beide uns gedacht, machen wir mal ein bisschen, ein klein bisschen Vorarbeit und führen mal unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer in diese Thematik ein. Und da haben wir hier wie immer ein paar Slides erstellt. Und zwar möchte ich alle, die zusehen, mal so ein bisschen in die Betriebswirtschaftslehre abholen. Was wir hier sehen, das ist ein Modell, das Michael Porter gemacht hat. Michael Porter ist einer der relevantesten Denker der Betriebswirtschaftslehre, die es jemals gegeben hat. Und der hat das sogenannte Porter's Five Forces Modell aufgesetzt. Jeder, der irgendwie mal Betriebswirtschaft studiert hat oder damit zu tun hat, hat das schon mal gehört. Es funktioniert wie folgt. Adaptieren wir das mal direkt für eine Zahnarztpraxis, dann sehen wir, die Zahnarztpraxis ist hier in der Mitte. Das heißt, hier in der Mitte habe ich meine Zahnarztpraxis. Wer mit mir in der Mitte sind, sind andere Zahnarztpraxen. Das heißt, das sind die Wettbewerber in meiner Branche. Das heißt, wenn ich in der Sizilienstraße bin, dann ist nebenan in der Rosenstraße die nächste Zahnarztpraxis ist mein unmittelbarer Wettbewerber. Und hier habe ich eine gewisse, entweder stärkere oder geringere Rivalität, Intensität, wo ich mit meinem Wettbewerber umgehe.
Vor allem geht es ja hier dann um eine Zielgruppe, ne? Das muss man, glaube ich, auch noch ganz wichtig dazu sagen. Also der Wettbewerb ist dann eben um den Patienten, ne? Im Endeffekt um die Dienstleistung Zahnmedizin.
Genau. Das, was ich hier in der Mitte weiß, ist, ich weiß um meine Wettbewerber. Das sind nämlich die Wettbewerber in diesem Modell, die aktuell da sind. Ne? Das heißt, ich weiß, der Zahnarzt oder die Zahnärztin dort und so weiter und so fort. Das ist so ein gesetztes Feld, was ja auch ein bisschen kompetitiv sein kann. Aber wir wissen ja, dass unsere Branche relativ stabil ist und dass wir tendenziell sehr viel mehr Patienten haben, als Behandlungsstunden zur Verfügung stehen. Jetzt, das ist eine Kraft. Die anderen vier Kräfte sind, und da fangen wir mal links an, das ist die Kraft der Lieferanten. Welche Verhandlungsmacht haben die Zulieferer, die Lieferanten auf mich? Das heißt, was für ein Einfluss, das heißt, Macht kann man auch gleichsetzen, immer mit Einfluss. Welchen Einfluss hat mein Zulieferer auf mich persönlich als Zahnarztpraxis? Kann mein Zulieferer irgendetwas machen, was mich in der Ausführung meiner Tätigkeit, in dem, wie ich Geld verdiene, kann der mich in irgendetwas hindern? Kann er mich torpedieren? Kann er irgendeinen Einfluss darauf nehmen, was mich schädigt? Denn eigentlich ist es so, der Lieferant, der ist für mich da. Der hilft mir, dass ich mein Geschäft gut mache. Ich bezahle den Lieferanten. Der Lieferant hat seine Marge. Ich habe meine Marge. Alle sind glücklich. So, hier das Modell betrachtet, was für einen Einfluss kann es hier geben und was kann damit passieren?
Warte, Christian, eine Sache vielleicht. Ich setze mich jetzt immer mal ein bisschen, während du redest, in das Boot des Zahnarztes. Ne? Also ich bin jetzt mal Advocatus Diaboli. Der hat schon Einfluss auf unsere Marge, weil natürlich, wenn der zum Beispiel Monopolist ist in seinem Bereich und sagt, okay, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, er hat ein Patent auf ein bestimmtes Medikament zum Aufbau von Knochen, dann kann der natürlich, indem er den Preis sozusagen relativ hoch stellt, klar, wir haben dann natürlich auch Gesetze, die wahrscheinlich da auch ein bisschen eingreifen. Aber natürlich hat er in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf meine Marge. Ich habe aber auch wiederum einen Einfluss auf ihn. Wenn zum Beispiel Wettbewerb da ist und ich bin auf der Einkaufsseite, kann ich den natürlich runterhandeln oder ne, kann sagen, hey, wenn du mir das nicht zu dem Preis gibst, dann gehe ich woanders hin. Ne, aber das ist im Prinzip so ein Geben und Nehmen und der Wettbewerb tangiert das irgendwie so aus. Ne? Also aus Sicht des Zahnarztes kann der Zahnarzt da aber einen guten Job oder einen schlechten Job machen, ne? Wenn er sagt, ich nehme jedes Angebot als erstes an, was ich kriege. Wird der Kostenblock zum Beispiel Einkauf von Lieferanten höher sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche und einen guten Einkauf habe?
Absolut richtig. Und das, was das hier ein Problem entstehen kann, ist, wenn sich dann Monopole oder fast quasi Monopole ausbilden, wenn es zum Beispiel nur noch einen Röntgengeräthersteller geben würde, wenn es nur noch einen Stuhlhersteller geben würde, wenn es nur noch ein Depot geben würde und so weiter.
Nimm Russland. Ist zwar nicht aus der Zahnmedizinbranche, aber wir sehen genau, was dann passiert. Wenn du zu abhängig bist von einem Lieferanten und der hat, sag ich mal, keinen Bock mehr auf dich, dann kann der sagen, hey, dann drehe ich dir entweder den Hahn zu, dann kannst du dein Business nicht mehr betreiben. Oder was jetzt Russland macht, ich verknappe und erhöhe damit die Preise und deswegen kostet bei uns Benzin jetzt 2 Euro.
Ja, und in dem Fall ist es halt so, da gibt es ja Gesetze, die diese Monopolbildung verhindern sollen, aber hier kann eine Macht ausgeübt werden. Das ist sozusagen die Lieferanten- oder die Zulieferermacht. Der nächste Einflussfaktor, der nächste Machtfaktor, und wenn wir jetzt mal sozusagen, wir gehen mal rechts rum, wir gehen mal gegen den Uhrzeigersinn, das ist die Bedrohung durch Substitutionsprodukte, Ersatzprodukte, was weiß ich, bei Butter ist es Margarine und so weiter. Wird auch manchmal der Einfluss durch Innovation, durch neue Erfindungen genannt. Das sind Dinge, die es vielleicht jetzt noch nicht gibt, aber die irgendetwas, einen Teil meiner Tätigkeit substituieren können. Zum Beispiel, wenn es mal eine Zahnpasta gäbe, die Karies verhindern würde, ja, also zu 100% verhindern würde und es würden gar so viel weniger Defekte dann entstehen können. Das ist jetzt sehr hypothetisch, aber das würde hier reinpassen. Dann würde sozusagen ein Teil meiner Behandlungsleistung würde dann sozusagen weggeknabbert durch eine neue Erfindung oder durch ein Ersatzprodukt, wo ich dann wo meine Behandlungsleistung als Zahnarzt nicht mehr vonnöten wäre. Dann ist der nächste Punkt, da gehen wir noch mal einen weiter. Das ist dann die Macht, der Einflussfaktor von den Konsumenten. Das heißt, das sind dann die Patienten. Was für eine Macht kann von Patienten auf mich ausgeübt werden? Wie ist die Machtposition? Und hier kann man sehr plastisch sehen, dass die Machtposition in den letzten Jahren gerade durch Social Media, durch Bewertungsplattformen und durch verschiedene andere Sachen gibt es schon eine Bündelung von Macht, sodass selbst eine oder zwei schlechte Erfahrungen, wenn jemand richtig wirbelig ist, kann der schon einen signifikanten Einfluss auf mein Geschäft haben als Zahnarzt oder Zahnärztin, wenn hier an dieser Stelle diese Machtposition ja sehr intensiv genutzt wird. Wenn man schlechte Bewertung schreibt, wenn man eine schlechte Word of Mouth, Propaganda fährt und so weiter und dergleichen. Das hat es immer, diese sogenannten Shitstorm-Attacken. Das ist normalerweise immer die Verhandlungsstärke oder die Machtposition der Patienten, die da eingenommen werden kann. Gleichzeitig ist hier auch einzusortieren, zum Beispiel die Machtposition der Zahler der Leistung. Die ist ja auch einzusortieren. Zum Beispiel alle Kassenleistungen werden ja geklärt über die KZV und die Kassenzahnärztlichen Vereinigung in den jeweiligen Distrikten, die in der Kopf, in der Head-Up, in der Gesellschaft KZBV. Und hier gibt es dann sozusagen auch eine Abnahmemacht, ne? Und hier sind die Krankenkassen verbunden mit der KZV und KZBV und die haben auch eine gewisse Machtposition auf einen gewissen Teil der Erträge.
Ein gutes Beispiel, ich glaube, da können sich viele Zahnärzte auch hineinversetzen, ist natürlich auch das Thema private Zusatzversicherung und Privatversicherung, die natürlich einen sehr hohen Einfluss auf den Patienten haben. Gerade noch ein Beispiel aus der Praxis, dass dort ein Patient wirklich dann von der Krankenversicherung angerufen wurde und es wurde ihm geraten, eine zweite Meinung einzuholen oder es wurde ihm Rechtsbeistand angeboten, weil eben Leistungen eben mit einem 3,5-fachen Satz zum Beispiel drin standen, die aus ärztlicher Sicht vollkommen legitim sind, aber der Versicherer natürlich ein entgegengesetztes Interesse hat, zu sagen, wir wollen natürlich nicht so viel Kosten erstatten. Und hier ist natürlich eine Differenz der Interessen oder die Interessen liegen nicht kongruent übereinander. Und da kann es dann wirklich auch zu großen Problemen führen. Ne? Zwar nur punktuell, aber wenn das natürlich Überhand nimmt und jetzt sich alle privaten Zusatzversicherer und alle privaten zusammentun, dann kann das natürlich theoretisch dazu führen, dass sie einen sehr, sehr hohen Einfluss auch auf die Einnahmen und vor allem auch auf den Workflow der Praxen haben, ne? Weil wenn die jetzt plötzlich für jede Sache immer eine Begründung haben wollen, dann muss man direkt 2, 3 Leute mehr einstellen, die nur Korrespondenz mit den Kostenerstattern machen, ne? Also von denen geht potenziell schon eine sehr hohe Macht aus. Also finde ich zumindest persönlich als Zahnarzt.
Absolut. Von allen Dingen, von allen Strängen hier, von allen 5 Strängen geht in der Regel eine hohe Machtposition aus. Und man muss sich darüber gewahr sein. Man muss wissen, was da eigentlich passiert und wie man eigentlich diese Machtposition auf mich ausüben kann, so dass ich mich dagegen wehren kann. Und ich habe immer wieder festgestellt in der Ausbildung von Zahnärzten und Zahnärzten die letzten 15 Jahre, zum Beispiel bei dem Betriebsrat der Zahnmedizin, wenn wir über diese Sachen sprechen, dass es so wichtig ist, dass die Leute wissen, welche Machtposition oder welche Einflussfaktoren auf sie einwirken. Und sich da gescheit zu positionieren, gescheit an jeder Stelle zu positionieren, auf der Zuliefererseite immer ein Ohr auf der Schiene zu haben, was für Ersatzprodukte gibt es, irgendwelche Sachen, die mir rentable Behandlung wegnehmen, auf der Substitutseite, wie mache ich mein Patientenmanagement, wie mache ich mein Kommunikationsmanagement, wie trete ich auf, wie gehe ich mit Kritik um, wie äußere ich, wie lasse ich mich ein. Es gibt ja Leute, die lassen sich dann auch sehr negativ ein auf Kritik, die an einem geäußert wird, anstatt sie produktiv, proaktiv aufzunehmen und provozieren dann noch mehr. Und der letzte Punkt ist potenzielle neue Wettbewerber.
Das ist ja auch ein Konzept, das nennt sich Exploitability. Also bist du exploitable in deinem Verhalten? Ne? Das kommt viel aus der Game Theory, viel auch aus dem Poker. Ja, also wenn du zum Beispiel sehr in die eine Richtung positionierst, hast du natürlich eine hohe Upside. Also sprich, du gehst voll ins Risiko, ne? Ganz weit weg von der Mitte der gaußschen Glockenkurve. Wenn das jemand aber weiß, exponierst du dich sehr stark, zum Beispiel du verlässt dich auf einen Lieferanten, weil der so mega günstig ist, ja, und brichst alle anderen Zelte ab, alle anderen Gespräche, brichst deine Netzwerke ab und plötzlich sagt der Lieferant so, ey, wir erhöhen unsere Preise auf das Doppelte und auf der anderen Seite kannst du nicht so schnell reagieren und du musst es dann mitmachen, ja? Das heißt, dieses exploitable sein ist als Unternehmer, und das sind wir ja alles als Zahnärzte, niemals eine gute Wahl, ne? Das hast du ja gerade abstrakt gesagt, aber an so einem konkreten Beispiel wird das, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass man immer schauen sollte, dass man sich strategisch gut positioniert, um im Zweifel Kapazitäten oder sei es auch Abnahmen umschiften zu können. Ja? Oder wenn zum Beispiel ein Lieferant nicht mehr liefern kann, Handschuhe, und du hast keinen zweiten, dann kann es im Zweifel sein, dass du da sehr nachteilig in deinem operativen Business beeinträchtigt wirst. Ne? Also dementsprechend mein Rat jetzt als relativ unternehmerischer Zahnarzt, sich immer sehr, sehr gut zu positionieren, sodass man im Prinzip auch umswitchen kann und nicht so sehr exploitable ist in dem Punkt.
Man muss dazu sagen, dass stets, wenn alles gut läuft, merkt man ein Overexploitable gar nicht so richtig, weil es ja gut läuft, weil keiner irgendwas sagt.
Nein, du bist exploitable. Das heißt aber noch nicht, dass das jemand auch exploitet. Ne? Das ist klar.
Es ist immer nur in dem Moment, wo es mal eng wird, in dem Moment, wo man dann irgendwo mal dran rückelt am Gestell, wie wir es jetzt ja gerade, wie gesagt, wir können auch Deutschland hier in die Mitte stellen und mal gucken. Wir haben jetzt billige Energie aus Russland, billige Produkte aus China und billige Sicherheit von den USA bekommen. Und solange alles gut ist, solange wir alles gut managen konnten und keiner und so weiter, war das alles super. Ja, unsere Wirtschaft konnte, ist explodiert im positivsten Sinne. Aber wenn das einmal so ein bisschen rückelt und wir sind nicht klug genug aufgestellt, was wir aktuell überhaupt nicht sind, im krassen Gegenteil, dann krächzt es im Gebälk.
Es ist ein Risiko, ne? Und können wir aus der Finanzwelt ohne Risiko keine Rendite? Oder Rendite ist ja nichts anderes als der Payoff für das Risiko. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur in der Finanzwelt, sondern eben auch bei allen anderen unternehmerischen Dingen. Klar.
Absolut. Das ist jetzt der Punkt. Und du sprachst gerade von Risiko. Ein Risiko bemisst sich ja immer dann, wenn man sagt, okay, man hat 30% Risiko oder 20%. Das muss lange nicht kommen, aber diese Risiko-Event, dass das Risiko mal eintritt, das kommt immer irgendwann. Vielleicht hat man manchmal 20 Jahre Zeit. Vielleicht hat man auch nur 2 Jahre Zeit, ne? Vielleicht läuft der Aktienmarkt mal 20 Jahre hoch und dann gibt es den Krach, wo alle ihr Geld verlieren und dann nichts mehr haben, ja? Das heißt, es gibt immer diesen Eventfall, der kommt immer. Und manchmal kommt er nur sehr, sehr stark verzogen. Und aus meiner Sicht, was wir hier lernen wollen oder was wir hier unserem Publikum zeigen wollen, ist, diese Punkte gibt es. Und der letzte Punkt ist der potenziellen neuen Wettbewerber, Gefahr durch neue Anbieter.
Ja, warte, Christian, ganz kurz noch auf den letzten Punkt eingegangen. Du hast gesagt, Risiko, das eine, 20% zum Beispiel. Noch wichtiger ist aber Impact. Das heißt, wenn das Ereignis kommt, wie viel Impact hat das denn auf mich? Ja, das heißt, sich gegen Risiken abzusichern, die nicht hoch sind. Ja, also es macht keinen Sinn, eine Versicherung für Kaffeetassen abzuschließen. Ja, es fällt immer mal einmal pro Jahr eine Kaffeetasse runter, aber die kostet halt 2 Euro. Ja, aber es macht halt eher Sinn, sich gegen Brand- und Sturmschäden zu versichern. Ist der Impact sehr hoch? Risiko sehr klein, ne? Und dann gibt's alles dazwischen, ne? Also nur einfach nur, damit man das nochmal so sieht, wie bemisst sich eigentlich so dieses Risiko? Immer zwei Achsen. Einmal Wahrscheinlichkeit und auf der anderen Achse ist Impact. Und wenn Wahrscheinlichkeit hoch ist und Impact ist hoch, das ist ganz, ganz übel, ne? Dann muss man da dringend was dagegen tun.
Ich glaube, das beste Beispiel, wenn du das Versicherungsbeispiel dann bemühst, ist zum Beispiel die Sterbeversicherung. Du weißt, dass der Event kommt. Macht es Sinn, ein Leben lang in eine Sterbeversicherung einzuzahlen? Nein, macht es nicht. Ganz sicher nicht. Das Geld kannst du dir zurechtlegen, weil dieses Event kommt und das Risiko ist voll in der Versicherung eingepreist, dass das Event irgendwann mal kommt. Und
Oder alle Lottoscheine zu kaufen, macht auch keinen Sinn, ne? Weil du nur 97% oder 96, ich weiß nicht, wie viel es ist, dann garantiert zurückbekommst, ne? Oder beim Roulette auf alle Zahlen zu setzen, ja, das wäre auch so ein Event, was eigentlich sinnlos ist.
so, mein Ansatz hier, Gefahr durch neue Anbieter, potenzielle neue Wettbewerber. Das heißt, für mich als Zahnarzt, wer kann da neu eintreten in den Markt? Da nehmen wir mal als Beispiel, das kann man als Konkurrenz sehen oder auch nicht, aber es ist gemäß dieses Modell, ist es Konkurrenz in den Niederlanden. Die DH, die Dental Hygienist, die darf sich in den Niederlanden niederlassen. Gemäß meinen letzten Zahlen, die ich habe, sind es knapp unter 1000 selbstständig niedergelassene DHs in den Niederlanden. Und das sind sozusagen mit einer Gesetzesänderung, die es irgendwann gegeben hat, haben die die Möglichkeit gehabt, eigene Praxen zu haben. Die sind dann in Hotels drinne, in Beauty-Salons, sind aber auch wirklich professionell und machen da auch Parobehandlung. Und die knapsern sich in ein gewisses Behandlungsspektrum vom Zahnarzt rein. Das heißt, das ist dann zum Beispiel ein neuer Wettbewerb. Meistens erfolgt das vielleicht durch eine kleine gesetzliche Änderung, aber es kann auch sein, dass einfach sich ein neuer Markt sich herausbildet und dann ein Teil der Leistung sozusagen abknaspert. Das heißt, insgesamt die Konkurrenz, die man sieht, das ist der Zahnarzt um die Ecke, aber das ist nur einer von 5 Machtfaktoren. Und wir wollen heute darüber sprechen, wem gehört der Patient? Wer will eigentlich alles ran? Ne? Wer will ran? Wer will die Zahnarztpraxen? Das weiß man ja, die haben eine durchschnittlich gute Rendite von knapp über 30%. Die Rendite, die Jeff Bezos hat immer gesagt, your margin is my opportunity. Und gemäß dessen, wie kann man jetzt eigentlich diese Rendite, wie kann man da so ein bisschen sein Stück von abkriegen? Das sind die Lieferanten, das sind möglicherweise Ersatzprodukte oder neue Erfindungen. Die Patienten wollen vielleicht auch weniger zahlen oder die GKV, wir haben es ja jetzt gesehen, im neuesten Vorschlag von Lauterbach, ich glaube, der war vom Wochenende oder von Ende letzter Woche, wir müssen 17 Milliarden sparen. Und er hat dann sozusagen den Haircut gemacht. Er hat über alle Branchen hat er ein bisschen was abgeschnitten. Das heißt, auch hier kann weniger reingeschmissen werden. Am Ende des Tages irgendwie muss das refinanziert werden. Das bedeutet, auch hier kommt weniger raus und es ist weniger dann zu verteilen. Oder es gibt dann einen potenziell neuen Anbieter. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Lernen Sie bei unserem Management-Lehrgang, dem Betriebswirt der Zahnmedizin, wie Sie Ihre Praxis in den Bereichen Marketing, Führung, BWL, Organisation und vielem mehr optimal aufstellen können. Unser Lehrgang ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Die bunte Mischung aus Themen, Referenten und Teilnehmern sorgt für unsere einzigartige Fortbildung im schönen Schloss Wolfsbrunn. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.betriebswirt-zahnmedizin.de.
Genau, also was ich glaube auch nochmal ganz wichtig ist, ganz am Anfang zu sagen, mal zu definieren, was ist denn der Patient überhaupt, ja? Alle sagen, okay, der Patient. Der Patient ist aber im Endeffekt die Summe der Dinge, die der im Prinzip in seinem Leben abruft, also der sogenannte Customer Lifetime Value, den so ein Patient hat. Der eine hat einen sehr hohen Customer Lifetime Value. Das ist einmal vielleicht aufgrund der wirklichen Behandlungsnotwendigkeit bedingt, aber natürlich auch aufgrund der Zahlungsfähigkeit des Patienten. Ja, wird er sich, wenn Zähne verloren gehen, einen Modellguss machen lassen oder wird er sich Implantate machen lassen? Das beeinflusst den CLV, Customer Lifetime Value, maßgeblich. Und auf der anderen Seite ist der Patient natürlich aber auch im Endeffekt ein Rechnungszahler. Ja, das heißt, wir müssen ja definieren, die Wertschöpfungskette der ganzen Praxis ist ja nicht nur der Patient, sondern es gibt ja da eben auch noch andere Dinge. Also der Patient zahlt ja immer ein auf die Praxis, also die Praxis schreibt eine Rechnung. Und dann hat die Praxis aber auch Ausgaben, ja. Das heißt, entweder mache ich mehr Gewinn, um mehr Marge zu haben, oder ich habe weniger Ausgaben. Das heißt, es gibt natürlich Leute, die dann eben auf die Ressourcen der Praxis in irgendeiner Art und Weise als Dienstleister, Zulieferer, das haben wir ja gerade alles schon definiert, zugreifen, ja. Und jetzt muss man ganz klar einmal definieren, es gibt Leute, die schreiben die Rechnung direkt an die Zahnarztpraxis. Das sind so die Leute, die den Markt nicht so richtig disruptieren können, weil sie immer am Zahnarzt vorbei müssen, ja, sagen wir es mal so. Der Zahnarzt kann dann immer noch selber entscheiden, ob er diese Dienstleistung nimmt oder nicht. Und dann gibt es aber die Wettbewerber, die stellen eben eine Rechnung direkt an den Patienten. Das heißt, das ist jede Rechnung, die dieser Dienstleister oder dieses Konstrukt, wie auch immer, diese disruptive Technologie an den Patienten stellt, stellt der Zahnarzt nicht mehr an den Patienten. Und deswegen fallen die auf der Einnahmenseite des Patienten. Und was noch viel schlimmer ist eigentlich, dass, wenn das nur einmal passieren würde, auch die Kommunikation und der Zugriff des Zahnarztes auf diesen Patienten fällt an dieser Stelle weg. Klar, die einen, die sozusagen an den Zahnarzt rangehen und sagen, hey, ich habe da eine Dienstleistung, ich stelle dir eine Rechnung. Und was sind denn die, die sagen, hey, lieber Patient, ich habe hier eine Dienstleistung, die würde sonst dein Zahnarzt erbringen, ich stelle dir eine Rechnung. Weil ich finde, diese beiden Sachen sind integral sehr verschieden. Was sagst du?
Letztendlich, glaube ich, kann man das mit einem einfachen Beispiel zeigen. Der ganze Markt oder das ganze Umsatzvolumen für eine Zahnarztpraxis ist vielleicht so wie so ein aufgeblasener Luftballon. Und dann kann man überall ein bisschen, jeder schnappt sich ein bisschen davon. Immer wird ein bisschen Luft rausgelassen, ja. Und da muss man unterscheiden zwischen den Modellen. Wir haben ja auch im Vorfeld zu dieser Sendung, haben wir diskutiert, was ist eigentlich, also wenn jetzt eine Bewertungsplattform mir jetzt etwas wegnimmt, ne? Das heißt, oder wenn ich muss eine Bewertungsplattform im Monat so und so viel 100 Euro bezahlen, ein Patient bewertet mich, ich kann gucken, dass ich ein bisschen besser dargestellt bin, dass ich da irgendwie ein bisschen besser kommentieren kann, dass ich ein bisschen besser gefunden werde und so weiter und so fort und dass der Patient dann zu mir kommt. Man muss da immer einen Punkt unterscheiden und zwar, ist da ein Problem, das gelöst wird? Und gehen wir jetzt mal auf die Bewertungsplattform, schauen wir uns das einfach mal plain an und das ist also meine Meinung ist, eigentlich ist hier gar kein Problem, was versucht wird zu lösen. Die Patienten haben ihre Zahnarztpraxen immer gefunden. Ja. Und ob jemand über eine Bewertungsplattform, man weiß ja mittlerweile durch eine ganze Reihe an Studien, was kann der Patient eigentlich genau bewerten? Ne? Kann er die Exzellenz des Zahnarztes oder Zahnärztin bewerten? Oder kann er vielleicht bewerten, wie die Atmosphäre war? Wie miteinander umgegangen wird? Wie schnell er oder sie einen Termin bekommen hat? Wie gut die Abwicklung war? Wie gut das Papier war, wie schön es im Wartezimmer gerochen hat, ob ich was zu trinken angeboten bekommen habe und so weiter. Was kann man genau bewerten? Ja, meine These ist, es wird zum Beispiel mit der Bewertungsplattform ein Problem gelöst, das es nie gab. Ne? Patienten haben immer ihre Zahnarztpraxis gefunden und es ist einfach ein bisschen was an Luft abgelassen worden.
ich will das sogar noch krasser definieren. Bevor es diese Bewertungsplattform gab, waren 100% der Aufmerksamkeit, wenn wir jetzt mal alle anderen weglassen, beim Zahnarzt, auf der Webseite, auf deren, von mir aus Social Media Kanälen, wie auch immer, 100% der Aufmerksamkeit. Jetzt kommt ein Portal, ohne Namen zu nennen, treibt Aufwand, um diese Aufmerksamkeit aus dem Kollektiv der Zahnarztpraxen wegzunehmen und hat danach, wenn es halt irgendwo eine gewisse Größe erreicht hat, vielleicht 17% dieser Aufmerksamkeit abgezogen. Das heißt, 17% Luft abgelassen aus deinem Luftballon. Diese 17% verkauft dieses Portal dem Zahnarzt wieder zurück und sagt, hey, ich habe hier 17% Luft. Ja, dass diese 83% nur noch beim Zahnarzt sind, das merkt der Zahnarzt vielleicht gar nicht so bewusst. Ja, weil er sagt, boah, cool, da ist ja nochmal Aufmerksamkeit auf diesem Portal. Und Aufmerksamkeit führt ja dann eben auch zu Neupatienten. Ja, aber dass der Zahnarzt gar nicht gemerkt hat, dass ihm die Luft eigentlich vorher rausgelassen wurde durch dieses Portal und der sagt, hey, ich hab hier diesen tollen Luftballon. Das ist ja das bisschen perfide an der ganzen Geschichte. Natürlich ist das nicht illegal, ne? Also im Endeffekt können wir kommunizieren und dadurch Aufmerksamkeit erzeugen. Das machen ja die Wettbewerber untereinander auch. Das mache ich ja auch mit meinen Social-Media-Kanälen. Aber hier haben wir natürlich einen fachfremden externen Contender oder Mitwettbewerber, der das halt tut. Und so machen es ja nicht nur dann die Bewertungsplattform, so machen es ja auch die anderen Modelle, die wir vielleicht gleich noch erwähnen werden, ne? Die versuchen sich durch eine gute Kommunikation, durch eine Direct-to-Customer, B2C-Kommunikation, ein Stück der Aufmerksamkeit zu sichern und verkaufen diese Art der Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise. Ob das jetzt wieder der Neupatient ist, der in die Zahnarztpraxis geschleust wird, oder ob es vielleicht dann eben das Direct-to-Customer-Produkt ist, was dem direkt zugesendet wird, in irgendeiner Art und Weise, jetzt holen die sich diesen Market-Share.
Ja, also super Bild. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Genau so ist das, ja. Und ich stelle mir immer die Frage, und darauf möchte ich so ein bisschen die Zahnärztinnen und Zahnärzte sensibilisieren, ist da ein Problem, was gelöst wird? Wenn es ein Problem wird, was gelöst wird, und es gibt ja viele technische Lösungen, die lösen Probleme, ne? In der Aufklärung, Patientenaufklärung, da werden Probleme gelöst, ja. In einem besseren Recall, da werden Probleme gelöst und so weiter und so fort.
Ja, dann bläst du mehr Luft in diesen Luftballon. Dann war der Luftballon vorher 100 und jetzt ist er 107. Und jetzt sagt der, der das Produkt baut, ey, ich habe jetzt 7% mehr Luft reingepackt, davon will ich aber 2-3% abhaben. Und das ist dann ein symbiotisches Modell oder ein, ich sag dazu immer, das eine ist ein kannibalisierendes Modell, also das kannibalisiert den bestehenden Markt. Das andere ist ein marktkreierendes Modell, wo wirklich dann mehr Nachfrage geschaffen wird. Ja, du könntest sogar sagen, Instagram ist ein Modell, was den Markt aufbläst, weil eben Influencer ihre schönen Zähne zeigen und jetzt mehr Leute schöne Zähne haben wollen und mehr in die Zahnarztpraxis rennen. Instagram ist sogar free, ja, also außer ich mache Werbung drauf, ne? Aber das ist ja das, was du meinst, ne?
Genau, 100% richtig benutzt, die Metapher, genau so ist es. Und so hat man, glaube ich, auch immer sehr gutes Gefühl, was eigentlich gut ist und was vielleicht nicht so gut für einen ist und kann es vielleicht ein bisschen besser hinterfragen. Das, was jetzt, ich hatte das Bild gerade schon mal hochgebracht, ich bringe es jetzt nochmal, das, was wir gerade eben im Porters by Forsters gesehen haben, das hat vielmehr so eine Monetarisierungsfunktion. Das heißt, ich muss ja irgendwie einen Umsatz herbekommen, ne? Das heißt, mein Nutzen ist ein Geldstrom. Was sich in den letzten Jahren signifikant verändert hat, was es unter Porter so noch nicht gab, war, dass sich auch die Nutzenfunktion gerade bei Patienten, ne? Also die schützenswertesten Daten der Welt sind Finanz- und Gesundheitsdaten, also bei Patienten Gesundheitsdaten. Da war es bislang immer so, dass die Nutzenfunktion des Patienten aus Sicht des Zahnarztes war die Heilung. Ne? Ich habe meinen Patienten geheilt, habe dafür Geld bekommen. Und jetzt ist die weitere Nutzenfunktion Daten. Ich habe mir das mal hier in zwei Bildern dargestellt. Das Graue ist die Heilung, es war die Heilung. Und die neue erweiterte Nutzenfunktion des Patienten ist mittlerweile die Daten. Ich weiß, wann er oder sie vielleicht irgendwo, wann mal in der Big Data Analyse sehe ich, okay, in 10 Jahren könnte es sein, dass der Patient das und das, in 3 Jahren hat er das und das und übermorgen hat er vielleicht schon das und das. Und diese Daten, die generieren einen besonderen Wert für vielleicht die Pharmaindustrie, für weitergehende Behandlung, darüber hinausgehende Behandlung, für gewisse...
Auch Cross-Selling, ne?
Genau.
Auch nicht nur innerhalb der Branche. Wenn ich weiß, wie jemand tickt, wenn der morgen schwanger wird, dann braucht er auch ein Babybett, ja? Und dann kannst du wiederum im E-Commerce-Bereich die Daten verwenden, um demjenigen dann eben Schnuller, ihr Kinderbett und kleine Kinderklamotten zu verkaufen, bevor der Patient, es gibt einige Algorithmen, die erkennen am Verhalten, Kaufverhalten der Frau, eher, dass sie schwanger ist als die Frau selbst, ja? Und wir sind in so einer Welt unterwegs, wo dann eben schon vorher die Sachen eingeblendet werden. Wer dann als erstes da ist, der ist top of mind und top of mind ist dann eben ja derjenige, der dann halt den Euro kriegt von dem Kunden, Patienten, wie auch immer, der gerade unterwegs ist, ne?
Ja. Absolut, dein Beispiel ist auch wieder top. Genau das kann man an diesen ganzen Daten zusammensetzen. Nehmen wir mal Google. Wenn man ein Google-Handy hat oder ein Android-Handy hat und man ist in einer Arztpraxis, Google weiß genau, okay, in welcher Arztpraxis bin ich. Wenn ich danach in der Apotheke bin oder wenn ich danach da und dahin gehe, wenn ich dann noch mit denen telefoniere und noch tausend andere Sachen, wo ich mich besonders lange aufhalte, wo ich mich besonders kurz aufhalte, wenn ich das nochmal so ein bisschen mit vielleicht nochmal so ein paar anderen Patientendaten mixe, wenn ich das vielleicht noch mit so einem kleinen Befund oder nur so Details, also Randpunkte aus dem Befund zusammen mache, kann ich eigentlich alles zusammensetzen, ja. Man weiß eh schon sehr, sehr viel und hier ist das Missing, es ist der Missing Link, Missing Puzzle. Und wenn man immer sagt, okay, Datenschutz, Grundverordnung und so weiter, also die EU hat eigentlich einen super Job gemacht mit der Datenschutzgrundverordnung. Wir werden eigentlich weltweit dafür anerkannt, dass wir da einen guten Job gemacht haben. Er wird noch nicht gut genug exekutiert, aber der Job ist gemacht worden, dass wir genau diese Daten schützenswerter halten. Und hier sind auch die Zahnärztinnen und Zahnärzte gefragt. Der Zahnarzt, die Zahnarzt hat die Mission, hier zu heilen und dafür sozusagen auch dann bezahlt zu werden, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, seine Praxis zu betreiben. Vorsicht ist da gemessen, wenn man dann Tools einsetzt oder wenn man irgendetwas einsetzt, was sich dann irgendwo dazwischen packt und dann eben einen Zugriff auf diese Daten hat, wo man nicht mehr weiß, was damit passiert. Und da kann man eigentlich nur Leute sensibilisieren, dass auch wenn man sich für einen als Zahnarztpraxis nichts ändert, man kriegt sein Geld, man macht den Heilprozess, dass wenn man dort etwas da reinbringt, was da diese Daten rausnimmt, dass es für einen langfristig negativ sein kann, aber viel schlimmer, dass es für den Patienten auch negativ sein kann, weil das einfach ein Punkt ist, wo wir uns sehr viel sensibler drüber unterhalten müssen.
Es war ja dieser Skandal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor ein paar Monaten, halbes Jahr, dass von einer, ich will jetzt keine Namen nennen, dass von einer großen Plattform diese Daten dann wohl auch weitergeleitet wurden zur Weiterverarbeitung. Ne? Und das ging auch durch die Presse, aber ich fand fast, dass der Presseaufschrei viel zu leise war. Ja? Viele Gesundheitsdaten gesammelt und weiterverkauft. Ja? Und ich glaube, die haben sogar einen Award dann im Negativen bekommen. Aber wenn das natürlich jetzt wirklich groß Schule macht und das auch noch verprofessionalisiert wird, ja, dann ist es natürlich für uns als Ärzte im Endeffekt können wir dann auch in die Kreuzkritik geraten. Warum haben wir das denn überhaupt zugelassen? Ne? Das heißt, wir müssen da gucken und dass wir uns sensibilisieren und schauen, wem geben wir wirklich den Zugriff auf unsere wertvollen Daten? Wir sammeln mehr Daten, als wir alle denken. Ja, also alleine was in unser PVS an Daten drin ist in unserer Praxisverwaltungssoftware, die wir selber gar nicht nutzen, aber die im Zweifel jemand anderes für sein Business nutzen kann. Ja, also und wir geben sie dann im Zweifel sogar for free raus oder zahlen sogar noch für das Tool, was die Daten dann for free irgendwo anders oder nicht mal for free, sondern dann die noch verkauft, ne?
Also insofern doppelt prüfen, sich da zeigen lassen oder sich da diese Datenschutzpapers geben lassen. Was wird da damit gemacht? Was wird gespeichert? Was wird wie lange gespeichert? Kann ich mir das löschen lassen? Nach wie viel, was ich Sekunden, Stunden wird das automatisch gelöscht? Und zwar, das sind halt Fragen, die heutzutage bei der Auswahl eines Tools gestellt werden müssen und nicht nur, wie ist die Kündigungszeit? Wie viel kostet das? Was bringt es? Ne, schult mich mal. Ne, das sind Fragen, die eigentlich dazugehören und hier gilt es die Sensibilisierung. Das nur mal als Erweiterung zum Porter, weil der Porter das sehr, sehr monetär betrachtet und eigentlich diese in den letzten Jahren aufgekommene Nutzenfunktion, also die Erweiterung der Nutzenfunktion des Patienten noch nicht so gesehen hat. Kommen wir mal auf das interessanteste Punkt, denn wir wollen uns ja so ein bisschen nähern der Frage, die wir hoffentlich beantworten können, aber ich glaube, die kann keiner aktuell so richtig gut beantworten, aber wir können uns annähern. Wem gehört der Patient? Hier mal die Erweiterung der vertikalen Wertschöpfungskette. Funktioniert so. Porter's Five Forces, ganz links, womit ich angefangen habe. Zulieferer, also Hersteller, Zahnarzt, Patient. Häufig geht der Hersteller an den Zahnarzt. Das heißt, der Zahnarzt wird beliefert mit verschiedenen Sachen. Der Zahnarzt veredelt die, macht die Befundung, setzt es ein, macht die Vorsorge, macht die Nachkontrolle, die möglicherweise Reparatur, die dann ansteht und so weiter. Und ein recht beliebtes Mittel ist Disrupt the Channel, also Destroy the Middleman, Disrupt the Channel, Own the Channel. Das heißt, es kommt zu einer sozusagen einer Herausnahme der Margenposition des Zahnarztes, der in der Mitte steht. Das heißt, der Zahnarzt hat vielleicht 100 verschiedene Behandlungen. 20 Behandlungen sind, macht er eine Überrendite mit, macht er vielleicht 40, 50% mit der Behandlung. 50, 60% aller Behandlungen macht er gerade mal plus, minus null. Das heißt, hat da keinen Verlust mit, hat aber auch keinen Gewinn mit. Und vielleicht mit 10%, 15% aller Behandlung mache ich einen kleinen Verlust. Aber ich muss ihn machen. Ich behandle die Kinder mit, wo ich die Eltern behandle. Ich mache das. Ich nehme mehr Zeit für gewisse Sachen und so weiter. Das ist völlig normal. Das ist überall so und das ist auch gut so. Es ist so ein Solidarprinzip, auch im kleinen Kosmos der Praxis, dass ich Behandlungen mitnehme, mitmache, wo ich zusetze. Viele Behandlungen mache ich keinen Cent mit und es gibt Behandlungen, wo ich wirklich gut verdiene. Ja. Und was jetzt eine Riesengefahr sein kann und das, was man jetzt in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit immer mehr sieht, ist, dass sich diese Filetstücke oder dass sich einige dieser Filetstücke der Behandlung, die besonders renditestark scheinen, dass die sich herausgegriffen werden, dass hier eine sehr, sehr gute D2C, also Direct-to-Consumer-Werbung gemacht wird und dann der Vertrag mit dem Hersteller direkt abgeschlossen wird. Und dann derjenige dann möglicherweise beim Zahnarzt zwar auch behandelt wird, aber nicht mehr unter der Margenerwartung oder der Margenbetrachtung, die diese Behandlung per se hätte.
Richtig. Und was man auch noch sagen muss, der Grund, warum das funktioniert, ist natürlich die Öffnung des Werbemarktes, weil ohne Kommunikation direkt zum Customer wäre das gar nicht möglich. Das heißt, es geht immer um Vertrauen. Ja? Wie viel Vertrauen wird aufgebaut? Ne? Und primär liegt das Vertrauen erstmal in der Arzt-Patienten-Beziehung. Wenn jetzt aber Hersteller hergehen und die machen ein sehr gutes Kommunikations- oder Marketingkonzept, wie man es auch immer definiert, und ziehen per se oder aus dem Markt das Vertrauen raus, indem sie sagen, hey, entweder durch Pricing, also wir machen das günstiger oder wir machen das sicherer oder besser oder in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch cooler. Gerade in so einer Situation, wo ein Patient vielleicht auch unzufrieden ist mit seinem Zahnarzt, kommen die dann springen rein, sind direkt auf den sozialen Medien präsent, wer auch immer das ist, und sagen, hey, umgeh doch das Ganze, mach es einfacher. Hier geht es auch viel um Convenience. Ja, das ist auch der Grund, warum Amazon eben die Bücherläden disruptieren konnte. Das ist der Grund, warum Uber die Taxis disruptieren konnte. Ja, weil wenn die Taxis zum Beispiel günstiger sind und besser, ja, dann gibt es keinen Markt für das Produkt. Ja, es ist immer in irgendeiner Art und Weise hat es irgendeinen Vorteil. Es ist entweder schneller, günstiger oder es macht erstmal ein besseres Kommunikationskonzept und im Nachhinein stellt sich dann raus, dass das Produkt eigentlich nicht gut war. Aber das Problem ist, dass das Produkt dann schon delivered wurde. Ja, dann ist vielleicht der Markt nicht nachhaltig, aber trotzdem kann man ziemlich viel Schaden anrichten in so einem Markt, alleine durch Marketing. Ja, das sehen wir in allen Branchen und das passiert auch teilweise jetzt momentan in der Dentalbranche. Ja, da werden zum Teil irgendwelche Zahnaufhellungskits mit blauer Lampe verschickt, ja, und nur über ein geiles Influencer-Konzept wird dann dieses Produkt halt hochgepusht und die Leute sind dann bereit, weil sie sagen, okay, beim Zahnarzt kostet es im Zweifel ein Bleaching 400 Euro und hier kriege ich das in einem Kit nach Hause geliefert für 80 Euro und dann wird mit fake guten Bewertungen dieses Produkt eben hochgehalten, ja, und solange das dann halt nicht ausbrennt, kann so ein Produkt durchaus zig Millionen aus dem Markt rausziehen.
Und Stefan, du bist ja der Marketing-Experte hier. Du bist ja der Brand-Experte. Wenn du lang genug dieses und tiefe Taschen hast und du dieses Produkt dann mit einer Marke versiehst, dass diese Marke so stark wird, dass der Patient dann am Ende des Tages durch Fernsehwerbung, durch dies und das machst du ein paar Jahre, dann kommt der Patient zu dir in die Praxis und sagt, ich möchte XYZ haben. Was machst du dann? Dann bist du in der Mitte der Zahnarzt und sagst, okay, ich mache dir das mit meinem Labor. Ich mache das seit gefühlt 100 Jahren. Mache ich da nichts anderes? Das heißt nicht so wie das Modell, aber ich kann es ja machen. Er sagt, nee. Ich habe gesehen, was auch immer, Fußballer XY und so weiter. Ich möchte das haben. Dann ist die Brand so stark, dass der Zahnarzt da keine Chance mehr gegen hat. Und dann fragt der Zahnarzt beim Hersteller an, ob er das machen darf. Dann gibt es eine Umkehrung sozusagen der Versorgung. Das heißt, es wird die Bitte gestellt, dass ich beliefert werden kann damit. Ich bin dann quasi Monopolist der Marke. So werden ja dann quasi Monopole gebildet. Ja. Und dann habe ich die Marge auch nicht mehr. Dann ist es für mich eine normale Behandlung. Und am Ende des Tages bleibt für mich dann eine normale Marge, vielleicht eine mittelmäßige Marge vielleicht sogar. Aber ich brauche halt die 10, 12 Behandlungsarten, die mir insgesamt mein Auskommen in der Praxis ermöglichen. Ich brauche die und deswegen muss ich genau auf die gucken, dass die nicht weggeknaspert werden. Denn Stefan, wir müssen ja ganz ehrlich sein, keiner nimmt die Behandlung, wo ich zusetze, keiner nimmt margenarme Behandlung und baut da eine Direct-to-Consumer-Band drauf. Ne? Das macht ja keiner.
Kommunikation create leverage, ja, also Hebel oder Zugriff auf den Consumer, wie auch immer. Ne? Der Markt ist da, ob es der Implantatmarkt ist, ob es der Alignermarkt ist, ob es der Bleachingmarkt ist, ob es der Markt für Veneers ist, für Ästhetik. Es sind alles Märkte, die sehr, sehr attraktiv und groß sind mit margenstarken Behandlungen. Und wenn ich jetzt gut kommuniziere, kreiere ich diesen Leverage, also Direct to Customer, und kann dann darum eine Brand bauen, eine Marke. Deswegen ist auch mein, das ist ja mein Herzensthema, ne? How to create a brand, weil eine Marke ist das Letzte, was bleibt, ja? Das Endgame ist, dass irgendwann Google uns Zahnärzten ein Voice Referral für 100 Euro verkauft, ja? Wenn irgendwann mal jemand in 5 Jahren, 8 Jahren, 12 Jahren sagt, ey Alexa, ich würde mir gerne die Zähne bleachen lassen, ja? Und Alexa sagt, alles klar, ich empfehle dir Arzt XY in der Nähe. Aber wen spuckt Alexa dann aus? Das wird ja kein demokratisiertes Verfahren sein, sondern Alexa hat dann Leverage über das Voice-Tool an den Patienten und wird dem Behandler eben das Ganze verkaufen und deswegen ganz viel Zugriff auf die Marge des Behandlers kriegen. Und das ist alles jetzt noch in den Kinderschuhen, das ist alles jetzt noch harmlos. Aber wenn wir jetzt als Ärzte nicht verstehen, dass wir besser kommunizieren müssen, dass wir den Leverage kreieren müssen und dass das Arbeit ist und dass das halt nicht unser Kernjob ist am Stuhl, aber dass es auch unser Kernjob ist als Unternehmer und Inhaber von einer Zahnarztpraxis. Die, die das nicht machen werden, denen wird das in 5 Jahren verdammt leid tun oder vielleicht auch erst in 10, aber auf jeden Fall wird es denen leid tun.
Und der Zahnarzt und die Zahnärztin muss sich, Entschuldigung, dass ich das so sage, verdammt nochmal damit auseinandersetzen, mit wem sie zusammenarbeiten. Ja? Es gibt die Wahl, man hat die Auswahl, mit wem man zusammenarbeitet. Wer arbeitet für mich? Wer ist supportive für mich und meine Leistung? Wer unterstützt mich, ein besserer Zahnarzt zu sein in meinen Leistungen? Wer hebelt mich? So ist eigentlich unsere Branche auch gewachsen. Es ist wahnsinnig viel Support von den Laboren, von der Zuliefererindustrie und so weiter. Und ich muss mich nicht mit dem ins Bett legen, der oder diejenigen, die solche Geschäftsmodelle propagieren oder die diese unterstützen. Ja, das muss ich dann eben nicht mehr. Dann muss ich halt den Cut machen und muss mich dafür entscheiden, dass ich mich mit Leuten zusammentue, die mich in meiner Position unterstützen. Und dann wird man, glaube ich, meines Erachtens sehr, sehr schnell auf den Trichter kommen, was es wertvoller ist. Soll ich den Zahnarzt oder die Zahnärztin unterstützen oder soll ich meine Direct-to-Consumer-Strategie weiter so hart fahren?
Ja, wir kreieren selber diesen Markt und wir geben selber Dünger drauf auf das Ganze oder wir sorgen dafür, dass es ausdörrt, ne? Durch eigene Kommunikation und natürlich durch die Wahl, eben was du genau gesagt hast, der richtigen Partner, ne? Weil viele Zahnärzte gehen ja lachend in das Ganze rein und wissen gar nicht, was da passiert im Hintergrund, ne? Und deswegen machen wir auch diese Episode, um zu sensibilisieren und um eben vielleicht ein bisschen Awareness in den Köpfen zu kreieren. Hey, mit wem gebe ich denn gerade meine Daten, wem gebe ich denn gerade mein Leverage und mach das auch noch gerne, ja, und weiß gar nicht, dass im Hintergrund ein riesen Staubsauger sitzt, der mir im Prinzip meine Margen halt wegsaugt, ne?
Ja, also ich glaube, da gibt es viele Bilder, die man da bemühen kann. Wer ins Bett macht, den lasse ich nicht mehr ins Bett, ja? Oder ich verzeihe vielleicht einen Seitensprung in der Ehe und lasse das Schlafzimmer aber dann trotzdem auf, weil wenn derjenige immer nur noch irgendwo anders hinläuft, dann lasse ich ihn auch nicht mehr wieder rein. Und genauso muss man das, glaube ich, auch für sich und hier betrachten. Und deswegen ist unser Appell auch, seid euch dieser Sachen bewusst. Es gibt eine Nutzenfunktionsänderung beim Patienten. Das sind die Daten und das sind die Datensammler. Schaut euch an, was den Luftballon voller macht, wo ihr auch gerne was abgeben könnt, aber wo ihr dann für euch auch mehr habt, wo ihr dann auch für euch dann sozusagen den Geschäftsbetrieb dann auch prosperieren könnt. Und sprecht mit den Leuten, die versuchen wollen, an euch vorbei zu gehen und das mit süßen Worten, um den Patienten direkt aufzupicken. Das ist langfristig nicht hilfreich für den Middleman, der hier so schön durchgestrichen ist.
Wir haben ja gerade gesagt, es gibt durchaus Modelle, die ihre Berechtigung haben, weil sie eben den Markt größer machen, meines Erachtens. Ja, und die wirklich
absolut.
Dann, gerade auch im Bereich Software oder die euch dann, oder Kosten sparen, ne, das geht ja auch. Also wir haben zum Beispiel ein Tool, das uns wirklich sehr, sehr viele Verwaltungskosten spart, weil es zum Beispiel Abläufe automatisiert. Die machen zwar vielleicht die Einnahmen nicht unbedingt größer, aber reduzieren zum Beispiel Kosten auf Verwaltungsseite. Seid ein bisschen smart dabei. Also rechnet es euch mal durch, was kostet mich das und was bringt mir das? Also bringt mir das mehr Einnahmen oder bringt mir, oder sind das nur Einnahmen, die ich vorher hätte, wenn es das Tool nicht gäbe, aber nur weil es das Tool gibt, ne, wie wir das bei der Plattform gerade gesagt haben, da darf man nicht so First Level denken, ne, wie beim Schach, ich mache nur immer den nächsten Zug, sondern vielleicht denkt ihr mal 2, 3 Züge voraus, damit ihr da vielleicht nicht so ganz in so eine Falle reinlauft. Das ist so das, was ich zu dem Punkt noch abschließend gerne mitgeben wollte.
Super Punkt. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu einer, ja, wenn man so will, vielleicht so ein bisschen provokanten Frage, die wir uns hier überlegt haben. Und zwar, das ist die Gefahrabwägung. Wenn man sich jetzt so die ZM aufschlägt oder andere Medien in der Zahnmedizin, da wird immer so von den Investoren geführten Praxisgruppen gesprochen. Das ist die Gefahr für die Zahnmedizin. Und das haben wir jetzt mal die ganz provokante Frage gestellt hier. Was ist eigentlich die größere Gefahr für die Zukunft der Zahnmedizin, der Zahnärzte? Die investorengeführten Praxisgruppen oder die erweiterte vertikale Wertschöpfungskette? Und Stefan, da möchte ich dir den Ball mal rüberschmeißen und dich mal so ein bisschen provozierend fragen, was du eigentlich für gefährlicher für die Zahnmedizin hältst.
Also ich halte sowohl Short-Term als auch Long-Term die vertikale Erweiterung für deutlich gefährlicher, weil hier natürlich, also die Investoren im VZ, die sitzen eigentlich mit uns im gleichen Boot. Zum einen sind die häufig deutlich schlechter gemanagt im Mikro. Ja, im Makro haben die zwar gute Strukturen, aber im Endeffekt, jeder Investorenpraxis, die sich neben mir hinsetzt, freue ich mich eigentlich relativ gesehen, weil ich weiß, okay, dort sitzt wahrscheinlich häufig ein wenig incentivierter und wenig motivierter Kollege, der den Laden so ungefähr so irgendwie on average hält und der mir eigentlich da es ja nicht mehr Zahnärzte gibt, ja, sie arbeiten dann halt nur in diesen Konstrukten. Ansonsten würden sie vielleicht selber irgendwo selbstständig arbeiten mit höherer Motivation. Also von daher ist für mich das Investorenmodell persönlich nicht so gefährlich, auch wenn ganz viele Zahnärzte da ganz viel Angst davor haben. Außerdem ist es auch noch bei uns in Deutschland sogar noch gesetzlich limitiert nach oben hin. Das heißt, wir haben hier eine 10, 5 bzw. 15% Limitierung und die haben wir bei der anderen Geschichte nämlich momentan noch nicht. Ich glaube, wir sind in Deutschland, wenn irgendwo in irgendeiner Art und Weise etwas zu krass in irgendeine Richtung gehen würde, würde wahrscheinlich die Politik einschreiten und um den Zahnarzt ein Stück weit zu schützen. In den USA hätte ich noch mehr Angst vor dieser vertikalen Erweiterung, deutlich, oder in China oder in, sag ich mal, sehr kapitalistischen Ländern. Trotzdem ist es für uns eine sehr schleichende und vor allem unkalkulierbare Gefahr. Weil wenn wir jetzt ganze Behandlungsketten verlieren durch B2C, Direct to Customer, ich glaube, Kieferorthopäden werden ein Lied davon singen, ja, also ohne jetzt irgendwas Spezielles zu sagen. Da hat es jetzt am meisten zugeschlagen, ja, vielleicht bei MKG-Chirurgen bis jetzt am wenigsten, weil die eben noch sehr viel mit ihren Händen machen und nicht so operativ abhängig sind, und wo man den jetzt nicht so leicht wegnehmen kann. Aber wir haben alle Behandlungen bei uns in der Zahnarztpraxis, die rein theoretisch durch eine gute Kommunikation und durch Umgehung des Zahnarztes uns in großem Maße theoretisch weggenommen werden könnten. Ja, und davor habe ich dann eben größere Angst. Ich habe nicht wirklich Angst davor. Trotzdem, diese Awareness muss in dem Bereich viel, viel höher sein und man muss viel aktiver etwas dagegen machen oder sich positionieren als jetzt bei dem Thema IMVZ.
Also ich kann deine Meinung voll unterstützen und unterstreichen. Wir können ja mal in die anderen Arztbereiche mal ganz kurz reindippen. Schauen wir uns doch mal die Augenärzte an. Bei den Augenärzten hat es einen riesengroßen Split gegeben, in dem Moment operierende Augenärzte, nicht operierende Augenärzte. Die nicht operierenden, das muss man wissen, die verdienen unglaublich wenig Geld. Die sind fast am Existenzminimum, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist so. Und die operierenden, die sind Einkommensmillionäre. Und zwar gibt es gerade bei der grauer Star- und grüner Star-Operation gibt es Budgets, da kriege ich dann pro Operation 900 Euro, die dann 15, 18 Minuten dauert, plus Vor- und Nachbearbeitung, unglaublich lukrative Behandlung. Wo werden diese Behandlungen gemacht? Also da kommt diese Portus Perforatus voll zum Tragen. Da gibt es jetzt Kliniken überall im Ausland, wo ich dann ein paar Tage hin kann, die dann mit den Kassen abrechnen können, weil diese Geräte diese besonderen Behandlungen dann machen können. Dann habe ich dann sozusagen, ich hole mir da so viel Volumen aus diesem Operieren, also aus diesem Augenarztmarkt in eine einzelne Kaste sozusagen rein, sodass ich für die anderen nicht mehr viel nachlasse. Und diese ganzen Vor- und Nachsorgeuntersuchungen und dies und das außerhalb der OPs, die bringen halt nicht so viel ein. Und deswegen sehe ich auch, dass das so gefährlich ist. Mit unserer 30% Marge, die die Zahnärzte haben, haben die Zahnärzte, auch wenn es jetzt noch. Also wir haben ja auch über Personal schon gesprochen. Ich sage mal so, wenn es jetzt richtig hart wird mit Personal, erhöhen wir halt die Gehälter und haben nur 25% Marge. Aber wir haben die Marge noch. Wir können aus der Marge noch zehren, ne? Wir können mit dieser Marge noch arbeiten. Wenn wir die Marge aber nicht mehr haben, könnten wir nicht mehr damit arbeiten. Und was sollen wir denn dann machen? Sollen wir Geld mit zur Arbeit mitnehmen, ne? Guck dir das doch mal an in anderen Bereichen. Zum Beispiel guck dir mal die Landwirte aktuell an. Da gibt es gewisse Landwirte, für jede Arbeitsstunde wissen sie, legen sie 10 Euro hin, die sie da machen. Da ist gar keine Marge mehr. Woher sollen sie die nehmen?
Produzierendes Gewerbe auch, ne? Margen 3%, 4%, 5%. Ja, wenn da irgendwo was disruptiert wird oder die
Passiert
Kosten
nichts. Passiert nichts mehr.
steigen, ja doch, die können gar nicht mehr reagieren, ja? Also wenn die jetzt
Ja, das meine
Gehälter.
ich damit. Die können nichts mehr machen. Da passiert nichts mehr. Die können abschließen.
Genau,
Genau.
genau. Oder
Und
wenn Rohstoffpreise hochgehen, ne? Wenn du so eine Aluminiumhütte hast jetzt in den jetzigen Tagen, ist nicht witzig, ne?
Und dann bei den investorengeführten Praxisgruppen, da bin ich auch bei dir. Das sind Zahnarztpraxen, die in einem vollen Behandlungsspektrum weitergeführt werden, ja? Wie viele Praxen können nicht abgegeben werden, weil sie einfach zu groß geworden sind, weil das Investitionsvolumen zu groß ist? Also da sehe ich ehrlich gesagt gar keine oder nur eine ganz, ganz geringe Gefahr, aber ehrlich gesagt gar keine. Man sitzt da mit jemandem in einem Boot. Hier das andere reincashen, sich gewisse Sachen, Filetstückchen rausschneiden und den Rest, den Haut, die Knochen, die Leber, Milz des Tieres einfach da liegen lassen. Das ist, glaube ich, die große Gefahr in dieser Branche. Und haben wir eigentlich damit die Frage beantwortet, wem der Patient gehört, Stefan?
Ja, im Endeffekt gehört der Patient demjenigen, der etwas dafür tut, dass er ihm gehört. Ja, wenn es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass der Patient dem Arzt gehört. 1980 war es eine Selbstverständlichkeit, dass der Patient dem Arzt gehört. Heute müssen wir als Ärzte etwas dafür tun, dass uns der Patient weiterhin gehört und in seinem besten Interesse weiterhin gehört. Also im Endeffekt würde ich sagen, der Patient gehört momentan natürlich hauptsächlich noch dem Arzt, aber wenn wir nicht anfangen, besser zu kommunizieren, dann kann es sein, dass der Patient uns eben nur noch mit Milz und Knochen und Haut gehört und das Gehirn oder von mir aus hier die Filetstücke sind dann irgendwann woanders, ne? Und das müssen wir ganz, ganz stark verhindern, ne? Also
Und warum müssen wir das verhindern? Das ist doch eigentlich, wenn es jemand anderes macht, das ist doch auch gut, oder? Warum müssen wir das eigentlich verhindern?
wir müssen das verhindern, weil die Ärzte diese Dienstleistung deutlich besser erbringen, als es eben jeder Dienstleister am Arzt vorbei kann. Ja, es ist unsere Pflicht als Ärzte, dem Patienten maximal zu helfen, und das tun wir, indem der Patient bei uns in der Praxis ist, sich bei uns behandeln lässt, indem wir eine tolle Dienstleistung erbringen, die qualitativ deutlich höher ist als all das, was über das Internet direct to customer verschickt werden kann. Und ne, ich glaube, das ist das, worauf du hinaus wolltest, ne?
Wer bezahlt denn sonst seine Fortbildung? Ne? Du gehst zur Fortbildung. Wie oft gehst du zur Fortbildung? Wie oft gehen andere Leute zur Fortbildung? Man versucht ja jeden Tag besser zu werden, noch mehr R&D, Forschung und Entwicklung für sich zu betreiben. Und je enger die Marge wird, und das ist, glaube ich, die große Gefahr, wenn die Marge enger wird, das wird eigentlich immer als erstes hinten runterfliegen. Ne? Und ich glaube, dann wird es dann immer, die Versorgung wird dann immer schlechter. Das heißt, am Ende des Tages baut man sich
Genau,
selber
weil
ab.
auch immer schlechtere Ärzte dann kommen. Weil wer studiert denn dann noch? Wer tut sich das dann denn dann noch an? Und wer erhält denn dann, es kann dann sein, dass wir haben schon Ärztemangel. Dann geht's halt richtig bergab. Ne? Dann geht's richtig, richtig bergab. Weil wer nimmt denn noch das Risiko für eine teure Praxis in Kauf, wenn er damit auch gar kein Geld mehr verdienen kann? Dann müssen wir gucken, dass wir die Zahnmedizin zu einem Ausbildungsberuf machen, ja, und dann wissen wir, glaube ich, genau, was dann passiert, ne? Und das dürfen wir als Zahnärzte eben nicht zulassen, und dafür haben wir eine Verantwortung.
Also ich habe sogar noch mal auf der Messe seinerzeit, ich glaube in Stuttgart, da habe ich sogar noch Dentisten kennengelernt. Da war einer, glaube ich, 90 und der hatte noch vor dem Zweiten Weltkrieg Dentist gelernt. Also ist ganz witzig, dass es das mal als Ausbildungsberuf gab. Ich glaube, das wissen auch so viele nicht. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, seit 52 oder so ist das ein Studium. Seit 52, glaube ich. Aber okay. Nee, super. Stefan, ich glaube, wir sind durch mit unserem Thema. Alex, haben wir eigentlich noch Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben, was du so siehst, oder ist das alles, haben wir das alles zwischendurch mal so reingeschmissen?
Aber was ich spannend finde, ihr hört das vielleicht jetzt irgendwann nicht live, sondern ihr seid jetzt irgendwo zu Hause im Podcast, oder wenn ihr es live hört, schreibt doch mal unter YouTube in den Podcast rein. Schreibt doch da mal, wie seht ihr das? Ja, seht ihr das so wie wir, oder seid ihr da komplett konträr, oder sagt ihr vielleicht sogar, vielleicht seid ihr auch komplett auf der kapitalistischen Schiene und sagt, hey, der besser kommuniziert, der soll den Patienten noch haben und der Markt entscheidet. Finde ich mega spannend. Wir können in den Kommentaren weiter diskutieren, und wenn ihr Fragen an uns persönlich habt, dann schauen wir natürlich und scannen die Videos und beantworten die im Nachhinein, wenn irgendwas für euch halt nicht beantwortet wurde.
Vielleicht gibt es ja auch interessante Sichtweisen mit Leuten, die wir mal hier einladen können, womit wir mal gerne diskutieren können. Vielleicht stellt sich ja irgendjemand mal da zur Verfügung aus irgendeiner Unternehmenskommunikation eines der Unternehmen, die sich sicherlich weiß, dass sie angesprochen ist, dass wir mal darüber diskutieren können. Vielleicht meinen die Unternehmen ja, dass sie es besser können als die Zahnärzte und dass sie das wissenschaftlicher können. Das kann ja alles sein. Also man ist ja nicht gewahr, dass man den 360-Grad-Blick hat und alles immer stets in der juristisch korrekten Sekunde richtig erfasst. Ich bin da sehr, sehr offen, die Argumente auszutauschen, um da auch die Perspektive zu erweitern. Würde mich sehr freuen.
Perfekt. Ja, Christian, du bist Host. Dir gebührt das Schlusswort. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es war eine wirklich total geniale Folge. Ich glaube, da ist richtig viel Inhalt, und ich hoffe, dass der eine oder andere ein Stückchen mehr, ja, Awareness für diesen Markt mitnimmt und vielleicht die eine oder andere Sache bei sich in der Praxis nochmal auf den Prüfstand stellt. In dem Sinne, ich wünsche euch da einen heißen Abend. Ja, ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 36 Grad draußen. Und ich freue mich, wenn wir in New York dann gemeinsam wieder online gehen und wieder tollen Mehrwert stiften. In diesem Sinne, Christian, dein Schlusswort.
Die nächste Folge ist am 30.08.2022, dann nicht live, aber nicht weniger spannend aus New York dieses Mal. Ich danke Alex Gutinger, Jule Hildebrand, Mel Freusner, Melina Glogger und alle, die uns hier in der Regie und im Ton helfen, diese Show zu produzieren und natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hatten die letzte Mal live, ja, so mittelmäßige Einschaltquoten, aber danach haben es noch sehr, sehr viele gehört und das waren viele tausend gehört und gesehen. Das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Deswegen werden wir das Format weiterführen. Lieber Stefan, ich danke dir für deine Zeit nach deinem 14-Stunden-Tag bei 37, 39 Grad in Herne und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, bis in New York.